Ja, dieser Teil des Gottesdienstes ist eine direkte Fortführung von dem Lobpreis. Denn in diesen Texten, die wir gesungen haben, da gab es Sätze, die könnte ich so direkt eins zu eins in die Predigt übernehmen und sie würden einfach perfekt passen. Ich in dir, du in mir, haben wir gesungen. Oder wenn Wolken dein Gesicht umhüllen, dann erfahre ich Gnade. Genau um das Thema geht es heute, Zorn Gottes und Gnade. Solange ich Pastor war, solange begegnete mir immer wieder die Frage, wie die biblischen Texte über den Zorn Gottes eigentlich zu diesem liebenden Gott passen, der uns in Jesus begegnet. Besonders im Alten Testament scheint es beim Lesen den Eindruck zu geben, Gott würde über die Uneinsichtigkeit der Menschen manchmal zornig, reizbar, wütend reagieren. Die Realität ist aber, dass es wütende Götter nur in den Mythen der antiken Götterwelt gibt. Und diese Mythen sollten meiner Meinung nach da bleiben, wo sie hingehören, nämlich im Geschichtsunterricht der Schule. Ich sage das nicht nur deswegen, weil die Bibel keinen Zweifel darüber lässt, dass es außer dem einen Schöpfergott, an den wir glauben, keine anderen Götter gibt, sondern auch, weil die Bibel durchgehend darauf hinweist, dass der Schöpfer unseres Universums definitiv kein hammerschwingender Choleriker im Stil von Zeus, Poseidon, Hades und all die anderen Götter sind. Der Gott der Bibel ist ein Gott der Liebe, der Gnade, der Zuwendung, der Sehnsucht nach Gemeinschaft. Das Missverständnis, das hier oft auftaucht, über einen zornigen Gott, das rührt daher, dass Martin Luther unbedacht einen verhängnisvollen Übersetzungsfehler begangen hat. Er hat das hebräische Wort af, das dort steht, wo wir immer so schön Zorn lesen, mit diesem deutschen, ihm damals zur Verfügung stehenden Wort Zorn übersetzt und damit dem hebräischen Wort eine Bedeutung gegeben, die Sinngehalt dem von af überhaupt nicht entspricht. Ich habe so den Eindruck, unser deutsches Wort eifrig für etwas zu sein, kommt dem eigentlich viel näher. Wer sich in mehreren Sprachen auskennt, wer mehrere Sprachen spricht, der weiß, dass man bestimmte Begriffe einfach nicht übersetzen kann, wenn man nicht weiß, was die Menschen, die das sagen, sich dahinter vorstellen. Ich werde gleich nochmal auf ein Beispiel aus unserer Sprache kommen. Ich möchte mal einen kurzen Faktencheck machen zu diesem Thema. 168 Mal kommt dieses hebräische Wort af im Alten Testament vor, wo Gott Subjekt ist, wo Gott der ist, der, was immer das heißt. Rein statistisch gesehen müsste Gott demnach ein recht jähzorniger Typ sein. Aber das ist eine völlig falsche Unterstellung. Denn af bedeutet ganz präzise und genau übersetzt Nase oder Nasenloch. Nicht mehr und nicht weniger. Und es wird im Alten Testament nur sinnbildlich für Zorn gebraucht, weil nämlich ein leidenschaftlich aufgebrachter Mensch erfahrungsgemäß heftig schnaubt und heftig atmet. Das ist der Hintergrund. Eine zweite Beobachtung: In der Bibel sind die Zusammenhänge von dem, was wir lesen, immer sehr entscheidend. Wer die Bibel mit wachem Geist liest, dem kann nicht entgangen sein, dass immer dann, wenn die Rede vom Zorn Gottes ist, es vom Zusammenhang her immer um seinen leidenschaftlichen Versuch geht, zerbrochene Beziehungen mit den Menschen wiederherzustellen. Ist uns das schon mal aufgefallen? Es geht dort nie um Wut über den Menschen, sondern es geht um Versöhnung. Und Und ein drittes, haben wir uns schon mal gefragt, warum im Alten Testament geradezu Götzenverehrung in besonderer Weise den Zorn Gottes hervorzurufen scheint? Das liegt daran, weil Menschen fremdgehen, das heißt, sich anderen Göttern zu wenden. Und Gottes Reaktion darauf dürfen wir nicht als wütend, beleidigt oder als gekränkten Zorn interpretieren, sondern als trauriger, verletzter, leidenschaftlicher Eifer für die Beziehung mit uns. Und dieses Wort Leidenschaft sagt ja schon, dass das Ganze mit Leiden verbunden ist, und zwar auf seiner Seite und auch auf unserer Seite. Im Prinzip bedeutet diese Beobachtung, dass sowohl hinter Gottes Gnade als auch hinter seinem Zorn immer dasselbe Motiv steckt, nämlich die Sehnsucht nach Versöhnung und nach Gemeinschaft. Gewalttätigkeit war nie ein Bestandteil des Wesens Gottes, sondern Aff beschreibt seine leidenschaftliche Antwort auf unser böses Tun, und dieses böse Tun, das gedeiht immer auf dem Boden unserer zerbrochenen Beziehung zu ihm. Das heißt, nicht umgekehrt. Es ist nicht so, dass unsere Beziehung, jetzt bringe ich das selber durcheinander, es ist unsere zerbrochene Beziehung, die dazu führt, dass wir Böses tun. Nicht, weil wir Böses tun, zerbricht Gott unsere Beziehung. Ist der Unterschied klar? Der Heidelberger Theologe Wilfried Herle schreibt in seiner Dogmatik: Dieser heilige Zorn als Eigenschaft seiner Liebe unterscheidet sich radikal von dem selbstsüchtigen, gekränkten Zorn, den wir aus dem zwischenmenschlichen Bereich kennen. Und dieser, der ist wahrhaftig ein Widerspruch zur Liebe. Aber das, was Zorn Gottes in der Bibel ausdrücken will, ist kein Widerspruch zu seiner Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Und ich habe den Eindruck, er fühlt sich manchmal so wie eine Mutter, deren Kind, wenn es ein bisschen größer geworden ist, zu ihr hingeht und sagt: Danke, dass du mich geboren hast und all diese Schmerzen ertragen hast, dass du mir das Leben geschenkt hast, aber jetzt kann ich mit dir nichts mehr anfangen, jetzt möchte ich mein Leben ohne dich leben. Können wir nachempfinden, was so eine Mutter fühlt? Wenn Gott wirklich mal zornig werden sollte, was ich ihm nicht zutraue, dann nur auf all das, was seine Beziehung zu uns zerstört, aber niemals auf uns als Menschen, als sein Geschöpf, als sein geliebtes Wesen. Das sogenannte Hohe Lied der Liebe in 1. Korinther Kapitel 13, da schreibt Paulus, was die Liebe ist. Dieses Hohe Lied der Liebe beschreibt nicht nur oder sagt uns nicht nur, wie unsere Liebe aussehen sollte, so wird es oft dargelegt, sondern sie hält uns auch vor Augen, wie die Liebe Gottes ist. Warum sage ich das so? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Gott von uns etwas verlangt, auch nicht in der Liebe, was für ihn selber nicht gilt. Wir wissen, dass das Neue Testament für diese ganz besondere Liebe, von der hier die Rede ist, sogar ein eigenes Wort erfunden hat, nämlich Agape. Dieses Wort kommt außerhalb der Bibel so gut wie gar nicht vor. Schauen wir mal, was dort steht in 1. Korinther Kapitel 13, und zwar in Vers 5. Und das ist auch eine Aussage über Gottes Liebe. Da steht: Diese Agape lässt sich nicht erbittern und rechnet Böses nicht an. Da ist kein Platz mehr für Zorn und Wut, auch nicht bei Gott. In der Jahreslosung heißt es: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und das gehört dazu. Glauben wir im Ernst, dass Gott von uns etwas erwartet, was er nicht selber für uns auch lebt und empfindet? Ob ich Gottes Eifer für Gemeinschaft in meinem Leben als Gnade oder als Zorn wahrnehme, das spiegelt unverkennbar wider, wie meine Beziehung zu ihm ist. Nur mal als Beispiel. Stellen wir uns vor, es stürmt jemand laut rufend und gestikulierend auf mich zu. Ich sehe ihn aus der Ferne kommen. Was das mit mir macht, hängt davon ab, was ich für eine Beziehung zu ihm habe. Wenn ich in ihm einen Feind vermute, dann werde ich in Deckung gehen. Wenn ich weiß, er liebt mich über alles, werde ich meine Arme aufmachen und sagen, komm. Ist das richtig? Es hängt also von meiner Beziehung zu dem anderen ab, wie ich seinen Eifer deute und empfinde. Und ich möchte die Frage stellen, wie ist deine Beziehung zu Gott? Angst besetzt, weil dich irgendwo ein schlechtes Gewissen plagt? Oder voller Freude und kindlichem Vertrauen, weil du weißt, dass Gott dich über alles liebt, sich nicht erbittern lässt und dir dein Böses auch nicht anrechnet? Von deiner Beziehung zu ihm hängt ab, wie du ihn wahrnimmst. Und da kommen wir zu diesem Thema Zorn Gottes, Gnade Gottes. Was lese ich da eigentlich? Was bewegt mich? Für dieses Phänomen finden wir auch schon in der Bibel ein Beispiel. Und zwar beim Auszug Israels aus Ägypten. Ich finde das sehr anschaulich. Israel wurde durch Gottes Gnade aus der ägyptischen Sklaverei befreit und war auf der Flucht vor den Ägyptern, die natürlich ihre fliehenden Sklaven wieder einfangen wollen. Und da heißt es in dem Text, als Israel an das Rote Meer stieß und somit sozusagen in einer Sackgasse steckte, da ereignete sich Folgendes. Und ich zitiere mal aus 2. Mose 14, die Verse 19 bis 20. Da änderte der Engel Gottes, der bisher vor dem Heer der Israeliten hergezogen war, seine Stellung und trat hinter sie. Infolgedessen erschien auch die Wolkensäule, und die Wolkensäule ist ein Symbol für die Gegenwart Gottes in dieser Geschichte. Infolgedessen erschien auch die Wolkensäule, die bisher vor ihnen wegweisend vorangegangen war, jetzt hinter ihnen, sodass sie zwischen dem Heer der Ägypter und dem Heer der Israeliten stand. Und sie erschien, und das ist für mich das Interessante, diese eine Wolke erschien den Ägyptern als finstere Bedrohung, während sie den Israeliten die Nacht erleuchtete. So steht's da. Dadurch gerieten beide Heere die ganze Nacht über hindurch nicht feindlich gegeneinander. Ich frage mich, wie kann das angehen? Ein und dieselbe Wolke, zwei total verschiedene Wahrnehmungen. Der eine sieht darin eine Bedrohung und der andere Hoffnung und Licht und Zukunft. Ich möchte euch mal einen kleinen Lesetipp für die Bibel geben. Setzt mal in Zukunft beim Lesen des Alten Testamentes bei all den 168 Stellen, die Luther mit Zorn übersetzt hat, gedanklich stattdessen Sehnsucht nach Gemeinschaft ein. Ihr werdet staunen, wie das euer Gottesbild verändert. Dann seid ihr nicht nur viel näher an der ursprünglichen Bedeutung dieses hebräischen Wortes dran, sondern ihr werdet auch eine erstaunliche Veränderung in eurer Beziehung zu Gott erleben. Als ich das wahrgenommen habe, als ich das gemacht habe, hat mich das total verändert. Und diese Frage, wie passt der zornige Gott zu der Gnade, die ich erlebe, die war weg. Warum? Weil ich neu entdecken durfte, dass Gottes Liebe ja sein ganzes Wesen auf Gemeinschaft mit mir ausgerichtet ist. Diese Entdeckung hat in mir die Sehnsucht geweckt, auch meinerseits im Alltag mehr Gemeinschaft mit Gott zu haben. Auf Deutsch könnte man sagen, Schmetterlinge im Bauch haben, wir kennen den Begriff. Das ist übrigens auch so ein Wort, das man in keine andere Sprache übersetzen kann. Wenn man mal den Google-Übersetzer anschmeißt, dann kommt auf Englisch, Französisch, egal was, kommt natürlich raus, ne, to have butterflies in the stomach. Und der Leser kann nur denken, was, die Deutschen fressen Schmetterlinge? Man kann bestimmte Begriffe wirklich nur übersetzen, wenn man weiß, wie die Menschen, die diesen Begriff erfunden haben, darüber denken, was sie damit verbinden. Und das habe ich erlebt, als mir klar wurde, dass Gott nie zornig auf mich ist, sondern eigentlich immer nur Gemeinschaft sucht, die Gemeinschaft wiederherstellen will, erneuern will. Wir kennen das doch aus unserer Erfahrung, oder nicht? Jeder, der sich von einem anderen jemals geliebt gefühlt hat, der hat auch das Verlangen gespürt, mit diesem Liebenden Gemeinschaft zu haben. Das heißt, mit diesem Liebenden zusammen seine eigene existenzielle Heimat, sein Zuhause aufzubauen. Also den Ort dort in dieser Gemeinschaft zu finden, wo er sich hingehörig fühlt. Er möchte alles mit dem anderen teilen, alles zusammen mit ihm erleben, mit ihm planen, mit ihm gestalten. Er möchte sogar seine Träume mit den seinigen vermischen. Man wird, wie wir so schön sagen, wirklich eins. So habe ich das jedenfalls in meiner Ehe erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und meine Frage heute Morgen, ihr Lieben, wie kann ich euch motivieren, in diese Gemeinschaft, nach der sich Gott sehnt, mehr Zeit und mehr Raum zu investieren? Ich weiß es wirklich nicht. Denn ich kann nicht verheimlichen, dass Beziehung und Gemeinschaft immer auch mit Arbeit und Verzicht verbunden ist. Jeder von uns hat doch schon so viele andere Verpflichtungen in Familie, Beruf und Freundeskreis. Wie soll ich denn in diese Beziehung noch mehr investieren? Ich habe für mich persönlich begriffen, als ich gemerkt habe, wie sehr sich Gott nach Gemeinschaft mit mir sehnt, habe ich begriffen, dass Gott mich nicht geschaffen hat, weil er einen gehorsamen Untertan haben wollte, der sich das ewige Leben durch das Halten der 10 Gebote verdient, nein, sondern er will Gemeinschaft mit mir haben, will an meinem Leben partizipieren, und zwar bis in alle Ewigkeit hinein. In Lukas Kapitel 10, Vers 27, da fragt ein ganz schlauer Gesetzeslehrer Jesus, was muss man eigentlich machen, um ewiges Leben zu haben? Daraufhin fragt Jesus ihn, schau doch selber nach, was steht in 5. Mose 6, Vers 5? Und der Schriftgelehrte, der liest diesen Text vor und da steht, du sollst dieses Gebot halten, dieses Gebot halten, dieses Gebot. Nein. Da steht, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und darauf sagt Jesus zu diesem klugen Gesetzeslehrer, genau so, mach das und du wirst ewig leben. Nochmal die Frage, wie kann ich euch motivieren? Und ich denke jetzt nicht an die, die sowieso schon ihr alles in dieser Gemeinde geben. Ich liebe sie und bin dankbar für sie. Aber ich möchte einfach mal die motivieren, die an der Stelle noch nicht so diese Entscheidung für Jesus getroffen haben. Ich kann euch nicht motivieren. Das kann nur einer. So wie wir es im Lobpreis gesungen haben, ne? Du in mir, ich in dir. Und darum lasst uns jetzt einfach nur still sein und miteinander beten. Oder auch still beten. Lasst uns Jesus in die Augen schauen und mit ihm darüber reden, wo der Alltagsstress oder vergängliche Götzen unsere Gemeinschaft mit ihm untergraben. Ganz allein, ich vor Jesus. Wir reden in der Gemeinde in letzter Zeit sehr viel über Revitalisierung. Revitalisierung, ihr Lieben, ist nicht möglich ohne die persönliche Bereitschaft, das eigene Fremdgehen zu thematisieren. Das heißt, zu entdecken, wo habe ich in meinem persönlichen Leben meine Götzen in Beruf, Familie, Freizeit, Hobby oder Medien? Ich darf dazu nichts sagen, aber im Gespräch mit unserem Herrn, da dürfen wir das auf den Tisch legen. Lasst uns das einfach mal tun in der Stille, nicht nur jetzt miteinander, sondern in der kommenden Woche. Und entdecken, dass Gemeinschaft die größte Sehnsucht Gottes ist.